Wen würde es verwundern, wenn Elisabeth so reagiert? Dass sie sich jetzt vielleicht zurückzieht aus dem Missionsfeld? Doch stattdessen passiert etwas ganz anderes. Ja, sie fasst einen Entschluss, der eigentlich unsere Vorstellungskraft sprengt. Sie geht genau zu diesem Stamm, der ihren Mann getötet hat. Erzählt ihnen vom Evangelium. Eigentlich täglich begegnet sie quasi den Mördern ihres Mannes. Dient ihnen, lernt ihre Sprache und gibt ihnen Vergebung. Ja, wie kann so etwas passieren? Woher kommt so eine Kraft dazu? Und genau das ist quasi das, worum unser Predigttext heute geht. Es geht um eine Liebe, die viel stärker ist als das, was wir Menschen kennen. Ja, in den Abschnitten der Bergpredigt, die wir in den letzten Wochen angeschaut haben, spricht Jesus davon, was seine Erwartungen, seine Anforderungen eigentlich an seine Jünger sind. Ihr Handel sollte anders sein als das der Welt. Das, was die Juden damals gelehrt bekommen haben, war nicht ausreichend. Ja, die religiöse Elite, die Pharisäer und Schriftlehrer waren auch quasi dabei und Jesus predigt zu ihnen und sagt, ja, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Was für ein Schock für die Zuhörer. Jesus fordert hier nichts anderes als päpstlich, als der Papst zu sein für sie. Wie sollen sie das erfüllen? Ja, und eben die ganzen Gesetze geht er dann durch. Zürnen gegen deinen Bruder, ja, dann hast du dich vor Gott schon des Mordes schuldig gemacht. Lustvolle Blicke auf eine andere Frau, ja, dann hast du dich schon des Ehebruchs schuldig gemacht vor Gott. Ja, er sagt, du sollst nicht nur nicht falsch schwören, sondern du sollst überhaupt nicht schwören. Ja, du sollst nicht vergelten, sondern vielmehr sollst du geben. Das war das, was wir letzte Woche hörten. Und jetzt heute eben die Liebe. Ein Gebot, was sicherlich höher ist als alles andere, wo Jesus sagt, da läuft jedes Gebot zusammen. Das ist ein hohes Gebot der Liebe, was wir haben. Daraus folgen alle anderen Gebote schlussendlich gegenüber unseren Mitmenschen. Und so lasst uns nun auf den Text hören. Matthäus 5, 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feinden hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, ihr habt in den ausliegenden Blättern schon die Predigtstruktur am Sehen. Ich werde diese Predigt einfach in drei Schritten anschauen, diesen Text in drei Schritten anschauen. Zum einen sehen wir eine menschliche Liebe, die gepredigt wird. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich nenne sie menschlich, weil sie das ist, was sie von Natur aus tun. Demgegenüber sehen wir dann im zweiten Punkt einfach eine göttliche Liebe. Eine Liebe, ja, die den Feinden liebt. Etwas göttlich, weil es nichts etwas ist, was wir tun können, sondern das, was wir sehen, was Gott tut. Und dann im dritten Punkt möchte ich ein paar Tipps oder praktische Hilfen geben, wie wir wirklich zu so einer göttlichen Liebe auch in unserem Leben kommen können. Ja, die menschliche Liebe. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feinden hassen. Ja, das Gebot aus dem Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben, das kennen wir vom Hören. Wichtig ist hier, dass wir festhalten, und deinen Feind zu hassen, steht nirgendwo im Alten Testament. Das wurde hinzugefügt. Die Menschen haben es gelehrt bekommen, automatisch mit denen zusammen. Sie kannten das nur so. Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Sollte man ja schaffen. Eine Frage, wessen Antwort, ja, und eben, das ist ja das Problem an dieser Sache. Wenn wir uns jetzt nämlich anschauen, wer besteht denn dieses Gebot? Ja, der Text sagt uns zwei Gruppen hier, die genannt werden. Ja, die Heiden und die Zöllner. Die Zöllner, die quasi das Volk damals schon verraten haben gegenüber die Römer, die Besetzer. Die Heiden, die Gott gar nicht kannten, die Gottes Gebote gar nicht kannten, gar nicht danach lebten, gar nicht danach fragten. Ja, wo eigentlich die Bibel immer wieder sagt, sie tun das, was Gott ein Gräuel ist. Von denen wird quasi hier in den Text schon gesagt, ja, sie erfüllen das Gebot. Lieben sie nicht auch die, die sie lieben? Sind sie nicht freundlich zu denen, die freundlich zu ihnen sind? Lieben sie nicht ihren Brüdern? Ja, und das sagt Jesus hier quasi den Volk eigentlich als Hinweis drauf, irgendwas stimmt mit diesem Gebot nicht, das sie haben. Liebe deinen Nächsten, hasse deinen Feind. Das kann so nicht sein, da ist kein Problem drin. Das kann jeder erfüllen, selbst die, die das Gebot gar nicht kennen. Ja, wir haben eine menschliche Liebe, die begrenzt und auf Gegenseitigkeit bedacht ist. Wir Menschen, ja, sind im Regelfall immer freundlich zu denen, die uns freundlich sind. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, wo ihr dachtet, wow, die sind richtig freundlich, die sind richtig nett, das sind bestimmt Christen. Nachher festzustellen, oh nee, die haben gar nichts mit dem Glauben am Hut. Wie kommt das? Ja, weil wir denen auch freundlich begegnet sind. Es ist nichts Besonderes, freundlich zu sein zu denen, die einem selber freundlich sind. Wir sollten uns nicht wundern, wenn das quasi auch in der Welt ganz normal ist. Aber wie kam es jetzt dazu, dass auf einmal aus Liebe deinen Nächsten ein Hass und Hasse deine Feinde, dein Feind wurde? Ja, die menschliche Begrenztheit, wahrscheinlich war das genau das, was die Pharisäer sich dachten. Sahen den Befehl, liebe deinen Nächsten. Ja, wer ist der Nächste? Ja, eigentlich jeder, der um dich herum ist. Jeder, der irgendwie in deiner Nähe ist, den sollst du lieben. Und die Pharisäer haben sich wahrscheinlich das gelesen und gedacht, nee, irgendwie geht das nicht. Das kann doch nicht wirklich jeder sein. Da muss es doch irgendwie eine Grenze geben. Ja, den, der mir feindlich gesinnt ist, ja, der zählt doch sicher nicht als mein Nächster. Da muss so eine Grenze irgendwie existieren. Und so wurde Stück für Stück ein Kompromiss raus und dann eben dieses Gebot so geändert, dass es auf einmal erfüllbar wurde. Ja, und genau da ist quasi das Problem der Pharisäer. Sie haben ein Gesetz gemacht, was erfüllbar ist, und sehen selber kein Problem mehr. Wir halten das Gebot Gottes. Wir sind die religiöse Elite, wir sind fromm, wir sind doch immer gut gewesen. Sie merken gar nicht, dass ihnen was fehlt. Sie merken gar nicht, dass ja, sie dieses Gebot gar nicht halten können. Dass in ihrem Herzen eine menschliche Liebe regiert, nicht eine, die von Gott kommt. Ja, sie sind quasi da in ihrer Selbstgerechtigkeit hängen geblieben. Sagen, das ist doch schon gut genug. Wir sind Gottes Volk. Wir sind gerettet. Nun tritt Jesus auf und sagt ihnen was ganz anderes. Ja, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die Pharisäer wussten das nicht. Sie haben es übersehen, dass es nicht ausreicht. Ja, das Gebot, das Gesetz, was eben als Zuchtmeister auf Christus hin sein sollte, was quasi alle daran erinnern sollte, ihr braucht Rettung. Ihr braucht irgendeinen Erlöser, auch im AT, also im Alten Testament, sehen wir das ganze Opfersystem, es weist auf Christus hin, ihr braucht diesen Erlöser von eurer Schuld. Standen die Pharisäer daneben und sagten, ja, bei uns passt eigentlich alles. Sieht doch ganz in Ordnung aus. Ja, über so eine Selbstgerechtigkeit können wir schnell drüber schmunzeln, sagen, sowas würde uns doch auch nicht passieren. Aber genau dazu will ich euch herausfordern. Lasst uns bemerken, dass unser menschliches, ja, und sündiges Herz nicht in der Lage ist, so zu lieben, wie Gott es erfordert. Ja, anstatt voller Zuversicht, wie die Pharisäer, auf Gott zuzugehen, sollten wir erkennen, dass wir einen Erlöser brauchen, einen Retter brauchen. Ja, du kannst vielleicht sagen in deinem Herzen, ja, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Ich bin bekannt für meine Freundlichkeit. Tue anderen Menschen gerne was Gutes, bin sogar ehrenamtlich aktiv und helfe älteren Damen und Herren im Alltag. Ja, und wenn ich jemanden kenne, der krank ist, oder der Not leidet, dann helfe ich ihm sogar. Das ist doch vollkommen ausreichend. Da sieht man doch wirklich meine Liebe. Erfüllt es nicht das Gebot? Ja, okay, wenn jemand unfreundlich ist oder mir querkommt oder ja sogar feindlich reagiert, dann hat er es eben nicht verdient. Ich habe es ja versucht, aber er hat angefangen. Das ist sicher ein Gedanke, den wir häufig kennen. Aber hier falle nicht auf deine Selbstgerechtigkeit rein. Das hohe Gebot der Liebe fordert viel mehr. Sollte uns auf Christus hinweisen. Und ich hoffe wirklich, wenn wir das anschauen, was wirklich der Inhalt dieses Gebotes ist, dass wir uns eben nicht zurücklehnen, sagen, bei mir passt es doch schon. Herr Gott spricht, denn er widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Er will nicht Leute, die sagen, alles passt bei mir, sondern er will Leute, die sagen, Herr, ich brauche dich. Und so kommen wir eben zum zweiten Punkt, die göttliche Liebe. Ja, im Gegensatz zur menschlichen Liebe ist die göttliche Liebe grenzenlos und aktiv. Ja, ganz radikal dagegen stellt er quasi nicht nur und hasse deine Feinde, sondern liebe deine Feinde. Wenn Jesus hier spricht, liebe deine Feinde, dann meint er nicht einfach nur, ja, jetzt geht es irgendwie nur um die Feinde, sondern es ist ein Bild vom Großen angewandt, liebe jeden, liebe das Extrem, damit du auch den normalen Alltag, die normalen Personen, die um dich herum sind, liebst mit so einer Liebe. Sorry. Ja, die Personen, die wir im Alltag begegnen, ja, den jüngeren Kollegen, ja, von dem man sich sogar vielleicht karrieretechnisch bedroht fühlt, den Mitschülern, der vielleicht irgendwie, ja, nirgendwo so richtig dazugehört, verlacht wird, ja, der Unbekannte im Netz, dem man vielleicht gerade irgendwie widerspricht und ja, dabei ist vielleicht auch irgendein Kommentar zu schreiben, der nicht liebevoll ist. Den eigenen Partnern, die eigenen Kindern, ja, die es auch manchmal schwer machen können. Den allen soll diese göttliche Liebe zuteil kommen. Ja, unsere Herzen sind nicht nur bei der Definition von wer unser Nächsten ist, schnell selbstgerecht. Wir sind auch schnell dabei, ein Wie selbstgerecht aufzustellen. Ja, was heißt denn lieben? Das kann ich ja auch irgendwie ein bisschen abkürzen. Ja, ich bin jedermann hilfsbereit und jeder Person positiv eingestellt, solange sie auf mich zukommt. Ja, also selbst mein Feind würde ich helfen, wenn er fragt. Das ist keine Liebe, die Gott hier predigt. Er predigt eine andere Liebe. Er sagt eine aktive, gebietet eine aktive Liebe. Eine Liebe, die da ist, bevor überhaupt der andere auf mich zukommt. Ja, er sagt, bittet für die, die euch verfolgen. Aus Lukas 6, 27, 28 ist die Parallelstelle. Lesen wir noch weitere Aufträge quasi der Aktivität. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen. Also während dein Feind dir flucht, segne ihn. Während er dir Hass zeigt, tue ihm Gutes. Bitte für ihn, während er dich beleidigt. Es ist auch keine Liebe, die abstrakt bleibt, als ja irgendwie ein unsichtbares Gefühl, sondern eine Liebe, die Taten zur Folge haben muss. Solch eine Liebe, die gebietet Gott. Ja, aber warum sollten wir so eine aktive und unerwiderte Liebe zeigen? Ja, die andere Person, die hat mir doch nie irgendwas getan, dass es sich lohnt, dass ich ihn so liebe. Ja, der verdient es doch nicht. Der zeigt nie Reue, keinen Funken Besserung. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Aber die Wahrheit ist, so eine Liebe, wie Gott sie predigt, wie Jesus sie predigt, die hat niemand verdient. Auch wir nicht. Ja, Gott hat diese Welt erschaffen. Alle Sachen sollten ihm zur Ehre sein. Wir sollten ihn anbeten. Stattdessen lesen wir, was die Menschen machen und was wir auch immer selber machen. Ja, wir wenden uns unsere eigenen Begierden zu. Wir fragen nicht danach, was Gott gefällt. Wir schauen auf uns und denken uns, das, was wir wollen, das wollen wir. Und das tun wir dann auch. Wir fragen gar nicht, was will eigentlich Gott von Natur aus. Ja, wie wird so ein Gott reagieren? Der allmächtig ist, der so gelästert wird quasi. Ja, anders als wir denken. Ja, anstatt einfach nur ein Gericht so vorzuhalten, steht im Text, schenkt Gott Regen, schenkt Gott Sonne. Ja, er schenkt sogar Freude, wenn man Apostelgeschichte dazu nimmt. Er erfüllt diese göttliche Liebe, die Gott selber gebietet. Er ist es bereits am Erfüllen. Ja, wir hassen ihn, wir spotten ihn und er tut uns Gutes. Ja, ist auch im Sündenfall, sehen wir das schon. Der Mensch sagt das erste Mal ganz aktiv, nein, ich möchte nicht Gottes Wegen folgen. Was passiert? Gott wartet, bis der Mensch kommt? Nein. Gott geht auf den Menschen zu, sagt, Adam, wo bist du? Komm zu ihm und zeigt ihm, du hast ein Problem von mir. Ja, er wählt sich ein Volk, damit jede andere Völker drumherum sehen dürfen. So will Gott, dass wir leben. So ein Segen haben wir eigentlich bei ihm. Die anderen Völker tun nicht, was Gott will. Ja, das eigene Volk tut nicht, was Gott will. Schlussendlich kommt Gott sogar selber auf die Welt. Ja, in Form von Jesus. Was passiert? Ja, die Menschen nehmen ihn nicht auf. Spotten ihn, lästern ihn. Er sagen sogar, er sei vom Teufel, aber den Teufel am Benutzen, damit er Dämonen austreibt. So lässt er sich spotten. Ja, und dann weiter. Er lässt sich sogar schlagen, er lässt sich sogar am Kreuz töten. Was ist das für eine Liebe? Die hat niemand verdient. Und wie reagiert er, als er aufgehangen wird? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz extreme Liebe. Er nimmt am Kreuz unsere Schuld und Sünden auf sich. Er freiwillig hält diese ganzen Schmerzen stand, die ganzen Versuchungen. Er hat nie einen Fehler getan, nie gesündigt. Ja, wir lesen in dieser Textstelle von der Bergpredigt davor noch, dass er sagt, er ist da, das Gesetz zu erfüllen. So extrem, wie Jesus es vorstellt, er hat es komplett erfüllt. Nicht wie die Menschen es sich machten. Bei ihm ist wahre Gerechtigkeit. Ja, und diese Gerechtigkeit wird uns nun zuteil. So heißt es auch, ja, aus Römer, dann Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und als wir seine Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Das ist genau die Stelle hier. Wir waren seine Feinde und er stirbt für uns. Er liebt uns aktiv. Er wartet nicht irgendwie, bis wir den ersten Schritt gegangen haben. Er ist auf uns zugekommen. Er ist auf unsere Not zugekommen. Ja, nun mag man sicherlich fragen, jetzt hat Jesus das Gebot erfüllt, seine Gerechtigkeit ist mir zugerechnet worden. Muss ich dann überhaupt noch dieses Gebot halten? Ich meine, wir haben ja gerade auch schon gehört und ausgemüßelt so ein bisschen, wie schwer dieses Gebot eigentlich ist. Klar, Liebe zeigen klingt nett, aber muss es denn auch aktiv sein? Auch zu den Feinden muss das denn sein? Ja, und wenn wir in den Text schauen, definitiv ja. Text zeigt uns, dass diese Liebe ein Kennzeichen ist von Christen. Es ist nicht einfach nur etwas, was wir ja versuchen sollten zu tun, sondern er sagt eigentlich, liebet eure Feinde, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Nicht verwechseln, es geht hier nicht um die Errettung. Ihr seid nicht gerettet, weil ihr liebt eure Feinde, sondern weil ihr gerettet seid, sollt ihr lieben. Ja, er lädt ein, jeden sein Kind zu sein. Und ja, ganz getreu vom Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt er quasi hier in der Textstelle auch, ja, wenn ihr meine Kinder seid, wenn ihr diese Liebe habt, gesehen habt, dann könnt ihr eigentlich nicht anders, als auch so zu lieben. Ja, ich hoffe, dass, wenn wir uns das jetzt angeschaut haben, dass wir nicht meinen, dass wir, wenn unsere Liebe schwach ist, dass es nicht irgendwie keine schlimme Sache sei. Sondern es ist wirklich eine ganz zentrale Botschaft Christus, dass wir seine Liebe weitertragen. Dass es die Erfüllung der ganzen Gesetze ist. Der Timotheus nennt es sogar die Hauptsumme aller Unterweisungen. Darum geht es eigentlich im ganzen Evangelium. Die ganze Lehre ist: Liebe deine Feinde auch. Seht die Liebe Gottes. Alles mit dieser Liebe hat es zu tun. Ja, ich hoffe, ihr seht auf jeden Fall dieses Gebot. Aber wenn man jetzt den Predigt beenden würde, dann würde auf jeden Fall einiges fehlen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall immer sehr schwer damit. So eine aktive Liebe zu zeigen am Tag. Gerade zu Leuten, die es nicht verdient haben. Wie soll man sowas schaffen können? Ja, und dazu kommen wir jetzt dann eben im dritten Punkt. Einfach 4 Punkte habe ich hier, die ich glaube uns helfen können, wirklich auch im Alltag so eine Liebe immer mehr ins Licht zu bringen. Für einen die eigene Erlösungsgeschichte vor Augen halten. Dann Gottes Maßstab vor Augen halten. Ja, Gottes Verheißungen und vor Augen halten und nicht die Gefühle vor Augen halten. Ja, was meine ich mit der eigenen Erlösungsgeschichte vor Augen halten? Ja, wenn ich so eine Liebe am Kreuz erlebt habe, da kann ich dann nicht sagen, ja, danke Herr, dass du mir vergibst, aber den da kannst du doch bitte nicht vergeben. Der war mir doch immer feindlich gesinnt. In der Ehevorbereitung gab es so ein Bild, dass der Mensch quasi mit so einem Liebeskanister herumläuft. Und bei allen möglichen Dingen, wenn er jemandem was Gutes tut, quasi aus seinem Kanister so ein bisschen Liebe gibt. So ein Kanister ist natürlich begrenzt. Und irgendwann kann es sein, dass man sagt, ja, so langsam wird die Liebe knapp. So zu den Leuten, die mir freundlich sind, dann kriege ich Liebe ab und zu zurück. Dann füllt sich der Tank, dann kann ich wieder ein bisschen zurückgeben. Aber es ist limitiert, es ist so eine wichtige Ressource, die Liebe. Anders ist es eigentlich oder sollte es bei Christen sein. Ja, wir haben zwar vielleicht manchmal unseren menschlichen kleinen Tank dabei und denken uns, oh, ist die Ressource knapp. Aber eigentlich haben wir eine viel größere Quelle an Liebe. Ja, echt ein unendliches Reservoir an Liebe gefunden, wo wir einfach nur hingehen dürfen. Wir dürfen sehen, wie Gott uns geliebt hat. Wir dürfen festhalten, mit welcher Liebe er uns geliebt hat und diese Liebe dann weitergeben. Wir müssen nicht Angst haben, irgendwann quasi ohne Liebe im Tank zu stehen, weil Gott uns so liebt zu jedem Zeitpunkt. Und deswegen ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, wie wir zum Glauben gekommen sind, was Gott in unserem Leben eigentlich bewirkt hat. Nicht nur abstrakt in der Predigt, sondern auch praktisch im Alltag miteinander drüber sprechen. Und das ist etwas, wie wir wirklich uns da auch helfen können, in der Liebe zueinander auch zu wachsen. Wirklich im Alltag, jetzt gerade vielleicht nachher, wenn es Essen gibt. Versuche, alle Leute in der Gemeinde nicht einfach nur zu kennen im Sinne von, ja, ich weiß, wie sie heißen, ich weiß vielleicht ihren Beruf oder sowas. Sondern viel wichtiger, frag doch nach, wie sie eigentlich zum Glauben gekommen sind. Das, was wir jetzt gerade hatten, so ein paar Zeugnisse zu hören, aber so viel mehr Leute gibt es hier, von denen man es wahrscheinlich nicht weiß. Mir geht das häufig so, ich vergesse es auch immer wieder. Sei nicht schüchtern, Leute aus der Gemeinde zu fragen, was Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Dann wirst du immer wieder neu an diese Liebe erinnert, die nicht nur abstrakt, nicht nur gepredigt wird, sondern wirklich im Leben sichtbar wird. Frag sie nach, woher sie kommen und wo Gott sie nun gebraucht. Ja, gerade wenn ihr in der Voku hier seid, versucht das mal wirklich von jedem, der da in der Voku ist, das Zeugnis mal zu hören. Ihr habt genug Zeit, wenn ihr hier dann zusammensitzt, abends oder tagsüber, nutzt das. Ja, und dann, auch ein wichtiger Punkt, ist Gottes Maßstab vor Augen zu halten. Wir haben den Blick quasi auf das Evangelium gehabt, oder haben ihn. Sehen nun, wir könnten eigentlich diese Liebe weitergeben. Es ist nicht, dass wir eine begrenzte Ressource haben. Wir haben eine überreiche Ressource an Liebe. Wir müssen nicht haushalten, als ob es irgendwie eine Kostbarkeit wäre. Es ist kostbar, aber wir haben unendlich davon im Vorrat. Wenn wir jetzt nun fragen würden, okay, wir müssen uns immer wieder diesen Maßstab vor Augen halten. Wenn wir nämlich sonst stehen bleiben und nur das wissen, ja, wir sollen es weitergeben, aber nicht den Anspruch Gottes sehen. Das ist wirklich wichtig ihnen, dass es ihm lieb ist oder ja, so wichtig ist, dass er sagt, es geht eigentlich nicht anders, wenn ihr zu mir gehört. dass sie diese Liebe ausströmt. Gottes Maßstab ist: Liebe deinen Feind. Punkt. Keine Kompromisse. Das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten. Dass in der Situation, wenn unsere Stimme vom Herzen sagt, ja, diese Person, boah, die ist gerade echt schwer zu lieben. Lass mich doch lieber die andere Person lieben. Ich erfülle ja dann irgendwie trotzdem Liebe, so in meinem Leben ist sie sichtbar. Darum geht's nicht. Liebe deinen Feind, Punkt. Kein Kompromiss. Über jeden geht die Sonne Gottes auf. Über jeden der Regen. Gott hat eine Liebe zu jedem Menschen. Eine allgemeine Liebe, aber wir sollten sie genauso auch weitergeben. Ja, und wenn wir das uns nicht vor Augen halten, dann ja, haben wir eben schnell Kompromisse. Gottes Maßstab müssen wir sehen, damit wir überhaupt aktiv werden in der Liebe. Dass wir uns keine Ausflüchte machen, keine Kompromisse, keine Abbiegen, Zweifel, sonst haben wir halt, ja, zeigen wir dieser Welt nicht diese göttliche Liebe. Wichtig ist aber auch, ja, wenn wir jetzt das wissen, dass wir so handeln müssen und ja, jetzt dann davor stehen, dann kommen wir oft in diese Situation, ich will, aber ich kann nicht. Unser Herz will nicht so lieben. Wir sind von Natur aus Menschen und sind schnell dabei, unser menschliches Herz zu Liebe versuchen zu zwingen und schnell merken, nee, da ist keine Liebe drinne. Die, die mich lieben, ja, aber alles andere nicht. Ja, wie können wir damit umgehen? Und genau da ist es wichtig, diesen dritten Punkt, Gottes Verheißung vor Augen zu halten. Ja, Jesus spricht, er ist der Erfüller des ganzen Gesetzes. Und dieser Erfüller, der sagt, wenn du zu ihm gehörst, wenn du Christ wirst, dann ist es eine Verheißung, lebt er in dir, lebt in deinem Herzen. Es ist nicht etwas, wo wir quasi stehen und sagen, ja, okay, schöne Liebe, ich versuche das irgendwie weiterzugeben, aber dann scheitere ich, geht nicht. Sondern es ist ein Christus bei mir, der sagt, hey, ich bin mit dir am Kämpfen dafür, dass du diese Liebe zeigst. Gott selber ist bei dir und will, dass du diese Liebe zeigst. Du kämpfst nicht gegen irgendwie die Welt und Gott an, wenn du versuchst, so eine Liebe zu zeigen, die unnatürlich ist, sondern du bist auf Gottes Seite, also Gott ist auf deiner Seite und hilft dir dabei. Es gibt drei Verheißungen, die ich hier einfach mitgeben will. Diese eine eben habe ich schon genannt, das ist aus dem Johannes. Ich habe in deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist Jesus, der hier spricht zu den Jüngern, der das betet quasi zu Gott und sagt eben, Herr, ich will quasi bei ihnen sein. Die Liebe, die ich habe, soll bei ihnen sein. 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Galater 5,22 zeigt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Also wir sehen auch der Geist Gottes, der in uns wohnt, der befähigt uns eigentlich zur Liebe. Diese göttliche Liebe ist nicht fern von uns. Ja, aber wie kann es dann sein, dass es uns häufig so geht? Ich will, aber ich kann nicht. Ja, Galater, die Stelle, die ich genannt habe mit dem Heiligen Geist, die Frucht des Geistes, deiner Nähe heißt es auch. Ich sage aber euch, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Und das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Kommt es euch bekannt vor? Ja, unser Fleisch will das eine, unser Geist das andere, weil wir Gottes Geist haben. Aber häufig leben wir dann doch irgendwie das Fleisch aus. Und was sagt uns der Text? Ja, lebt im Geist, wandelt im Geist. Wir sollten darauf vertrauen, es ist möglich, so zu lieben. Wir sollten darauf vertrauen, dass Gott bei uns ist. Das heißt ganz praktisch im Alltag, lass dich nicht von der Lüge einreden, dass das einfach nur was sei für Superreligiöse, Superchristen oder ähnliches. Sondern Gott verheißt dir, es ist möglich, er ist bei dir. Das Problem ist häufig, wir haben irgendwie Bereiche, die wir nicht weitergeben wollen an Gott. und dafür bete. Ja. Bin ich gerade gesprungen? Genau. Bete nicht einfach nur dafür, dass ja diese Person, dein Feind, dir irgendwie freundlicher wird, damit es dir leichter fällt, ihn zu lieben. Sondern bete dafür. Herr, veränder mich. Lass mich auf deinen Wegen in deinem Geist wandeln. Ja, nicht mein Wille soll geschehen und meine Begrenztheit soll mich nicht ausmachen, sondern lass alle Welt dich sehen durch mein Leben. Mache mich dir ähnlicher. Ja, so ein Gebet, das gefällt dem Herrn und er wird es auch erhören. Er wird wirken. Und wir dürfen diese Verheißung sehen und dran festhalten. Und dann ist das Wichtige, dass wir, ja, dieser vierte Punkt, nicht die Emotionen vor Augen halten. Nicht warten, bis endlich der Herr irgendwie einen Fingerschnips macht und auf einmal sage ich, jo, jetzt kann ich ihn lieben. Bis dahin sage ich, ich warte noch. Ich meine, der Herr muss ja irgendwie wirken, sonst ist es ja Gesetzlichkeit. Nicht darauf zurückfallen lassen, sondern eben zu sagen, Herr, du hast es verheißen, du bist bei mir, ich sehe deine Liebe und ich möchte sie weitergeben. Und auch wenn es mir jetzt gerade noch schwerfällt, wenn ich nicht die Gefühle dazu habe, dieser Person das zu tun, so will ich trotzdem im Vertrauen einfach erste Schritte gehen. Fang an, für die Person zu beten. Fang an, ihr Gutes zu tun. Auch wenn es dir nicht innerlich sofort eine Freude gibt. Der Herr ist dafür, dass du ihr Gutes tust. Und er wird das segnen, er wird Stück für Stück dich verändern, dass du es irgendwann auf jeden Fall sehen darfst, wie gut das ist. Ja, ehre Gott dadurch, dass du diese Person so liebst. Es ist nicht einfach ein Gefühl, wozu wir aufgerufen sind, sondern eben auch Taten. Und manchmal kann eben die Liebe eine Entscheidung sein, weiterzugeben, obwohl man gerade nicht danach ist, weil man nicht die Person liebt, aber wir lieben Gott. Und das dann wirklich zu sagen, okay, Herr, und dann will ich dich lieben und diese Person dann eben auch, auch wenn es mir gerade schwerfällt. Ja, ich komme jetzt dann zum Schluss und da gibt es einen Vers, den wir wirklich noch vor Augen halten müssen. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Damit endet die Bergpredigt. Das ist Gottes Anspruch an uns. Ja, niemand erfüllt diesen Maßstab als Jesus. Ja, und wir dürfen daran festhalten, dieser Jesus lebt in uns. Der Erfüller selber ist bei uns am Wirken. Ja, lasst uns vor Augen halten, dass diese Liebe, zu der Jesus uns ruft, eben nicht etwas ist für, ja, oder ein optionales Extra für Superchristen. Sie ist wirklich Herzstück. Sie ist ein Kennzeichen für die Jünger Jesus. Lasst uns lieben, wie er geliebt hat. Sie ist schwer, aber sie ist möglich und eben durch die Kraft, die Gott uns schenkt. Und sie ist das stärkste Zeugnis, was wir dieser Welt geben können. Jesus spricht bereits dann auch, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Wenn wir diese Liebe nicht nachjagen, nicht handeln, dann nehmen wir Gott die Ehre daraus. Dann wird diese Welt nicht erleben, dass es einen Gott gibt, dass es eine übernatürliche Liebe überhaupt geben kann. Und so lasst mich beten. Ja, Herr, und ich möchte ich da einfach das bekennen, wie häufig unsere Herzen und auch mein Herz ja nicht meinen Feind lieben will, nicht denen lieben will, die mir nichts Gutes getan haben, wo ich meine, sie hätten es nicht verdient. Und Herr, du zeigst immer wieder, auch wir haben es nicht verdient gehabt. Und doch bist du so treu und gnädig gewesen. Hab Dank dafür. Ich möchte dich bitten, dass wir ja wirklich uns nicht zurücklehnen, sondern wirklich ja danach streben, dir alle Ehre zu geben, auch deinen Geboten danach zu folgen, den zu lieben, den wir eigentlich keine Liebe zeigen wollen. Veränder du unser Herz und ja, lass uns wirklich in deinen Geist wandeln, dass wir deine Liebe den Menschen zeigen, nicht unsere Liebe. Ja, verwandel du uns immer mehr in das Ebenbild von ja, dir, dass wir dir immer weiter ähnlich sind, dich widerspiegeln in dieser Welt. Und ich danke dir, dass ja, du das gute Werk, das du angefangen hast, auch vollenden wirst, dass wir uns auch an dieser Verheißung festhalten dürfen. Hab Dank. Amen.